Parkum Audio präsentiert
den Andreas Englisch Podcast.
Konklave 2025.
Montag, 12. Mai 2025.
Hallo Andreas, gestern konnte ich ja wieder nicht einschlafen, weil ich dachte, was ist denn jetzt schon wieder das für ein Geheimnis im Vatikan? Wer liegt jetzt bei Papst Franziskus begraben? Das klang irgendwie gar nicht so richtig gesund, was du mir da gestern erzählt hast. Da wurde ich etwas unruhig. Was ist denn da los schon wieder?
Also um ganz ehrlich zu sein, diese Kirche Santa Maria Maggiore ist eine wunderschöne Kirche, eine der ältesten Kirchen von Rom. Wenn du mal kommst und mal Zeit hast, dann würde ich dir unheimlich gerne mal die Mosaiken erklären, weil die sind wirklich toll. Die sind ganz toll, weil die so wahnsinnig alt sind. Mhm. Als diese Mosaiken in dieser Kirche angebracht wurden, haben noch Handwerker das gemacht, die auch gleichzeitig noch römische Tempel ausgeschmückt haben. Das war im 3., 4. Jahrhundert nach Christus. Das ist wirklich sehr, sehr alt. Das ist eine der ältesten. Und weißt du, was ich total toll finde? Das macht mir total irre Spaß. Es gibt aus dieser Zeit Geschichten, die werden in den Kirchen erzählt, die stehen aber gar nicht in der Bibel.
Okay.
Die haben noch Geschichten benutzt, die wir heute vergessen haben. Und du gehst manchmal in Kirchen und denkst, hä, was ist das denn für eine Geschichte? Und in der Kirche von Santa Maria Maggiore gibt es eine solche Geschichte. Da siehst du Jesus und Maria und die kommen in einen großen ägyptischen Tempel und hunderte von Götzenbildern explodieren.
Ja.
Und dann denkst du immer so,
die Geschichte,
die Geschichte habe ich ja noch nie gehört. Mhm. Jesus als Kind kommt in Tempel. Mhm. Das liegt daran, dass die damals noch Bibeln benutzt haben, die es heute nicht mehr gibt. Und eine dieser Geschichten war Jesus und Maria kommen im sogenannten Kindesevangelium. Es gibt ein Kindesevangelium von Jesus.
Davon habe ich mal was gelesen, ja.
Und das haben die damals noch benutzt. Und in diesem Kindesevangelium kommt Jesus, der muss ja mit Maria und Josef nach Ägypten fliehen, weil Herodes der Große ihm ja nach dem Leben trachtet. Und kommt sie in Ägypten an. Und in Ägypten kommen sie in eine Stadt, die gibt es auch wirklich. Und in dieser Stadt gibt es einen Tempel mit 140 Götzenfiguren. Also aus der Vorstellung der Christengötzenfiguren, die kommen in den Tempel rein und sobald Jesus in den Tempel kommt, pang, knallt es wie irre, peng, die ganzen
Albtraum für alle Eltern, die denken, oh, das Kind, ist das jetzt schon über die Haftpflichtversicherung abgedeckt oder nicht? Ja, meine Güte. Ja,
genau.
Aber wie kommt das eigentlich, dass diese Geschichten, dass so viel verschwunden ist? Ist da auch einiges gezielt? Wurde das also auch vernichtet? Das jetzt vielleicht nicht, aber sonst Teile der Bibel, weiß man eigentlich? Da gibt es doch immer so geheime Bücher, wo dann wieder
ganz viele, jede
über
Menge.
Maria Magdalena, was sie alles war und konnte und ebenbürtig womöglich oder noch über den anderen Aposteln und aber als Frau und so, da habe ich alles mal wildes Zeug gelesen. Was ist denn da dran eigentlich?
Also was stimmt ist, es gab in den ersten Jahrhunderten, haben die Menschen, die Kirchen ausgestaltet haben, noch Bücher benutzt, die später nicht zum sogenannten Kanon, also zur heutigen Evangelium gezählt wurden. Davon gibt es jede Menge. Die sind zum Teil glaubwürdig, zum Teil sind sie, was ich ganz toll finde, es gibt manche Geschichten, die schaffen es nicht ganz in die Bibel, aber sie schaffen es zum Teil. Das ist ein Anfang.
Zensur.
Ein Teil der Geschichte kommt in die Bibel und der andere Teil der Geschichte fliegt wieder raus. Das gibt es manchmal. Also das ist eine meiner Lieblingsgeschichten, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist die Lieblingsgeschichte überhaupt. Also die gibt es aber erstaunlicherweise auch im Vatikan, obwohl sie nicht in der Bibel steht, obwohl sie extra aus der Bibel rausgeflogen ist. Also wenn du in den sogenannten Korridor der Landkarten gehst, ist einer der schönsten Orte, die es im Vatikan gibt. Das ist ein über 100 Meter langer Korridor mit einer Wahnsinnsdarstellung von Landkarten. Und unter der Decke sind also keine Landkarten dargestellt, sondern die Wunder.
Okay.
Die wichtigsten Wunder, die es gab. Und eines der wichtigsten Wunder ist, dass es in der, das steht in der Bibel, ein Zauberer kommt zu Petrus und sagt, pass mal auf, also dein Chef hier, Jesus, der kann ja super Tricks über Wasser gehen, Tote von den zum Leben erwecken.
Irgendwie. Wasser zu Wein und so.
Super Dinger. Erzähl mir mal, wie er diese Tricks macht, dann gebe ich dir auch Geld.
Ja.
Der heißt Simon, dieser Zauberer. Und Petrus ist natürlich entsetzt und sagt, also geh weg, also wie kannst du mir Geld bieten? Das ist jetzt keine Zaubertrick, sondern das ist Gottes Sohn. Dieser Teil steht in der Bibel. Deswegen nennt man auch, wenn du Geld zahlen willst für nicht legale Dienste der Kirche, nennt man es Simonie.
Ah, okay, das Wort habe ich schon mal gehört. Gut.
Okay, und dieser Simon, der zweite Teil der Geschichte, der wird aber aus der Bibel rausgeschmissen. Der zweite Teil der Geschichte geht so, Simon kommt nach Rom und zeigt auf dem Forum Romanum dem römischen Kaiser, dass er etwas kann, was Jesus nicht konnte, nämlich fliegen. Der hebt also ab und fliegt durch die Luft. Und das sieht Petrus und ist also total entsetzt und sagt, der kann ja ein Wunder, das konnte Jesus nicht. Mist, der kniet sich hin. Und in dem Augenblick brennen sich seine Knie in einen Stein. Und dann betet er und dann fällt Simon der Zauberer vom Himmel runter und bricht sich die Knochen, stirbt aber nicht.
Eieiei, ist wieder wild was los. Der eine gönnt dem anderen nichts.
Es gibt eine Kirche am Forum Romanum, da kannst du diesen Stein, wo sich die Knie von Petrus in den Stein gebrannt haben, sehen. Den zeigen sie dir.
Okay, und wie kommen die da rein? Alles echt natürlich, alles wahre Geschichten. Ja.
Genau, und das Coole daran ist, oder das Schreckliche daran ist, sagen wir mal, das Schreckliche daran ist, während der Hexenprozesse hat das eine ganz große Rolle gespielt, weil die Inquisitoren der Meinung waren, man kann Hexen ganz einfach daran erkennen, dass sie alle fliegen können. Ja, weil der Oberzauberer konnte fliegen. Deswegen hat man, also wenn du mal Protokolle liest von Hexenprozessen, davon gibt es jede Menge übrigens.
Ja, ich weiß, das ist ein Thema, das mich wahnsinnig wütend macht.
Wenn du diese Protokolle der Hexenprozesse liest, dann geht es immer fast mit der gleichen Frage los. Also der Inquisitor sagt, ihre Nachbarin, ist ihnen das aufgefallen, dass es da Geräusche gab beim Starten und bei der Landung, also wenn die sich auf den Besen gesetzt und losgeflogen ist? Und wenn die dann gesagt haben, ja, wir hörten immer ein Rauschen, dann war das schon mal wahnsinnig gefährlich für diese Frau.
Ja, klar.
Weil, wie gesagt, Starten und Landen, und das war eine ganz wichtige Geschichte.
Kann man drüber lachen, aber es waren einfach Femizide, kann man nichts anderes dazu sagen als die größten Femizide des Mittelalters. Ja,
ja genau. Da sind ganz viele Frauen umgebracht worden. Aber wie gesagt, dieses auf dem, wenn diese, wie heißt diese Hexe, Blocksberg?
Bibi Blocksberg, ja, die wäre harmlos, ja.
Also wenn Bigi, wenn Bigi,
Bibi, bitte.
Also wenn Bibi Blocksberg auf der Besen losreitet, dann geht das zurück auf diesen Simon, den Zauberer aus der Bibel.
Wir schweifen fast überhaupt gar nicht ab.
Entschuldigung.
Also, wir wollten eigentlich sprechen darüber, wer jetzt da möglicherweise die Ruhe von Franziskus stört.
In dieser Kirche, von der wir gerade geredet haben, die so alt ist, in der es diese tollen Mosaiken gibt, ist auch ein Papst begraben, Sixtus V. Und der war alles andere als ein netter Zeitgenosse, sagen wir es mal so.
Aber der war doch auch vom lieben Herrgott auserwählt, so wie alle Päpste, habe ich jetzt gelernt. Wie kann der denn nicht gut gewesen sein?
Sixtus V., da muss der Heilige Geist wirklich ins Klo gegriffen haben. Weil,
also das hast du jetzt gesagt.
Ja, das habe ich gesagt. Also, weil, dieses Grabmal von Sixtus V. ist in Rom unheimlich bei Kindern beliebt.
Mhm, weil?
Ja, also die wollen ganz oft mit Papa, Mama in diese Kirche, also wie du wahrscheinlich selber weißt, sind Kinder jetzt nicht so scharf auf den Kirchgang.
Geht so.
Ist auch nicht so wahnsinnig scharf darauf, sich Kirchen anzugucken. In dieser Kirche sind oft Kinder aus einem schlechten, einfachen Grund. Auf dem Grabmal von Sixtus V. gibt es ein totales Gemetzel. Da werden Köpfe abgehackt, Hände abgehackt, da werden also Schädel durch die Gegend getragen. Weil Sixtus V. sich begraben lassen wollte, um daran zu erinnern, dass er den Briganten und ganzen Verbrechern, die es in Rom gab, echt den Garaus gemacht hat. Der soll so viele Galgen in der Stadt aufgestellt haben, dass es über 20.000 Tote gab.
Ist da nicht so ein Gebot, du sollst nicht töten? Also ich bin ja jetzt ja nicht besonders bibelfest, aber das ist mir schon mal untergekommen. Das hebst du nicht.
Ja, also der wollte ja jetzt nicht töten, sondern darum ging es ja nicht, sondern der wollte, das ist also ganz wichtig in der Zeit von Sixtus V. Die Päpste haben die Leute, wenn sie umgebracht haben, ja nicht ermordet, sondern sie haben sie ja davor bewahrt, weitere Sünden zu begehen.
Ach so, und damit sind die dann in den Himmel und nicht in die Hölle gekommen, oder wie?
Die sind wahrscheinlich trotzdem in die Hölle gekommen, aber wenn sie jetzt noch weiter gesündigt hätten, dann wären sie noch viel schlimmer bestraft worden. Also deswegen war das, diese Leute aufhängen zu lassen, sozusagen eine gute Tat.
Wenn du so über ihn redest, klingt das so, als würde er jetzt nicht einfach nur schuldige Menschen umbringen, sondern einfach alle, deren Nase ihm nicht gepasst haben.
Oder? Er hat ganz viele Leute umgebracht. Also zum Beispiel hatte er einen Trick, der galt als ganz besonders übel. Er hat Esel bepacken lassen mit Lebensmitteln. Die hat er vergiftet, diese Lebensmittel. Und die hat er in die Wälder rund um Rom schicken lassen. Und die Diebe, die Briganten, haben diese Lebensmittel natürlich geplündert und gegessen und sind alle vergiftet worden. Also der Papst hat da, also echt, Sixtus der Fünfte, der hat echt gewütet. Aber also, wie gesagt,
christliche Nächstenliebe habe ich mir immer so ein ganz bisschen anders vorgestellt.
Ja, also der war, hat es nicht so mit der Nächstenliebe auf jeden Fall. Ich wollte sagen, der ist in dieser Kirche begraben und dieses Grabmal mit den ganzen abgeschlagenen Köpfen, das ist ein paar Meter von dem Grab von Franziskus entfernt.
Aha, das aber das wusste Franziskus ja, wo er sich dahin legt, zu wem.
Das wusste Franziskus, aber ich glaube, er hat dann gedacht, also hier habe ich wenigstens meine Ruhe gemessen an der Peterskirche. Ja. Ich meine, und es gibt häufig Kirchen, es gibt eine ganz tolle Kirche noch, Santo Stefano Rotondo. Da sind auch immer viele Familien, weil das, da ist das Gemetzel noch viel größer. Also da wird zersägt, Köpfe abgeschlagen, da werden Leute also in heißes Öl getaucht, aufgeschlitzt, also Frauen die Brüste abgeschnitten. Also da sind also ganz viele Familien immer. Und die sehen das wie ein Comic. Und die Kinder sagen dann, Papa, guck mal, die schlagen die gerade den Schädel ein.
Also das kann man die Kinder an die Kirche ranführen, meinst du heute? Also ich weiß noch, wie ich mal in Südtirol war und meine Tochter war damals vielleicht 6 oder so. Und dann hat sie gesagt, Mama, was haben die hier eigentlich immer mit diesem Jesus? Fand ich ganz witzig. Weil das kennt man bei uns im Norden nicht, dass da überall Jesus an jeder Ecke hängt. Aber das war ist ja bei euch gang und gäbe.
Ja,
das kann Kinder auch irritieren.
Ja, verstehe. Ich weiß nicht genau, wie irritiert deine Tochter ist. Aber immerhin hast du ihr denn ja schon mal einen Jesus gezeigt. Da fangen wir ja schon mal, an.
Also du meinst, es ist nicht alles verloren bei uns?
Nein, noch nicht. Ist noch nicht alles verloren. Aber wir müssen jetzt endlich mal
wieder. Ja, aber ich wollte gerade sagen, wir wollen ja nicht über tote Päpste reden, sondern über den Lebendigen. Ich wollte gerade sagen, den Leibhaftigen. Aber das darf man wieder nicht sagen.
Nein, der Leibhaftige ist jemand ganz anderes.
Den Neuen, der wirkt ja, also der klingt ja total frisch und wirkt jung.
Ja, pass auf, ich komme da gerade her.
Sportlich und du kommst da gerade her. Und
ja, hör ihn dir mal an.
Ach, du hast was mitgebracht, ja.
Na klar.
Good morning. Thank you for this wonderful reception. They say when they clap at the beginning, it doesn't matter much. If you're still awake at the end, and you still want to applaud, thank you very much.
Er spricht Englisch.
Der spricht Englisch und wie du gerade gehört hast, hat er richtig Humor. Er hat nämlich gesagt, wenn ihr zu Beginn klatscht, hat das nicht viel zu sagen. Wenn ihr am Ende meiner Rede immer noch wach seid und nicht eingeschlafen, dann ist das ein gutes Zeichen.
Sehr gut.
Fand ich auch lustig. Mhm. Also er war auch besser Dinge. Und ich muss ganz ehrlich sagen, er schält sich jetzt doch so als der Friedenspapst heraus. Ja, ich hab heute Morgen habe ich beschlossen, mein Buch, also ich muss mich jetzt auch mit dem Verlag darüber einigen, aber ich glaube mal, ich werde einfach sagen, der Friedenspapst Leo der 14., weil seit seiner Wahl, egal, wo er hinkommt und egal, was er sagt immer als erstes, Frieden sei mit euch, Frieden, Frieden, Frieden. Ja. Heute hat er wieder, gab es viele Applaus unter den Kollegen, erinnert an Journalisten, die inhaftiert sind auf der ganzen Welt, weil sie versuchen, die Wahrheit zu sagen. Mhm. Wir haben uns heute Morgen in der großen Audienzhalle getroffen.
Ja, erzähl mal, wo warst du genau? Wer war da?
Naja, also ich bin mit meinem Fahrrad durch diesen wunderschönen Sommertag zum Vatikan geradelt. Mhm. Da war ein Wahnsinnsaufriss von Kollegen, kannst du dir ja vorstellen.
Also wie viel, 100?
4 bis 5.000 sollen
so das viele? Wo passen die denn da rein überhaupt?
In die Halle passen 8.000 Leute und sie war nicht voll, aber sie war ziemlich voll.
Okay. Und das sind jetzt immer noch die alle da von aus der ganzen Welt von letzter Woche, oder?
Ja, genau. Das sind fast viele, das sind ganz viele Kollegen, die fahren heute ab. Viele Kollegen, die jetzt auch lange hier gewesen sind, aber natürlich auch Kollegen, die hier leben, wie ich. Also die, wir haben uns dann vorher kurz getroffen, haben uns ein bisschen was erzählt und dann sind wir in die Halle rein. Und die war wirklich sehr voll. Also es waren wirklich viele, viele Kollegen da, viele Kolleginnen und Kollegen. Und das war auch eine super Stimmung, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist ja eine totale Ehre im Grunde. Ich meine, der Papst könnte jetzt ja auch erstmal einen Staatspräsidenten empfangen oder Politiker, aber dass er sagt, nee, ich möchte jetzt erstmal mit den Journalisten sprechen und mich bedanken. Hat er sich bedankt, dass du sagst, ihr habt ja hart gearbeitet in letzter Zeit, wir beide ja auch. Also das, der Dank gilt ja dir natürlich auch.
Oh, er hat mir Gedanken, meinst du? Ja, harte Arbeit. Nee, aber das finde ich wirklich erstaunlich, weil JournalistInnen ja doch nicht immer so das positive Image haben. Aber das sieht er offensichtlich ganz anders. Also er hat das ja positiv hervorgehoben.
Ja, ja, er hat gesagt, also er habt die ganze Zeit hart arbeiten müssen. Das stimmt ja auch. Also meine Stimme ist mittlerweile auch im Eimer. Aber auf jeden Fall, also er hat gesagt, er fand das toll und hat dann gesagt, lass uns an die Kollegen und Kolleginnen denken, die im Gefängnis sitzen, weil sie über die Wahrheit schreiben. Und lasst uns auch mal darüber nachdenken, dass ihr, also dass alle Journalisten in ihrer Berichterstattung einfach auch verantwortlich sind, dass es Frieden auf dieser Welt gibt. Ja. Dann hat er nochmal immer wieder gesagt, es gibt Journalisten, die in Kriegsgebieten sind, die also auch dieses Elend dieser Auseinandersetzungen schildern. Er hat gesagt, es gibt Kolleginnen und Kollegen, die da ihr Leben riskieren, weil es diese Kriege gibt. Also er hat heute nochmal, wie eigentlich von Anfang an, und ich habe heute darüber nachgedacht, wie kommt der eigentlich dazu? Ne? Also dieser Mann.
Ja, stimmt. Also er kommt ja nun erstmal da aus Chicago, so viel weiß ich. Und er wusste recht früh, dass er Priester wird. Aber dass er jetzt den Friedensfürst gibt, das war jetzt nicht direkt für mich abzusehen.
Also doch, das denn? War, ja. Also pass auf, der ist wächst auf. in dieser Stadt im Süden von Chicago auf. Geht ganz früh in ein Internat. Da ist er, glaube ich, 9 oder 10. 12 ist er, glaube ich. Also er ist ganz jung. Ganz
ist das auch so ein katholisches Internat? Oder?
Ja, der geht in ein katholisches Internat. Da ist er wirklich, ich habe mit seinem Bruder ja gesprochen und der hat gesagt, mein Bruder war eigentlich sofort weg. Der kommt in dieses Internat, macht dann Abitur und tritt sehr früh in den Orden der Augustiner ein, als Novize. Und er weist sich dann als ein brillanter Kopf. Ja, und weißt du, was ein echter Zufall ist? Ist noch nicht Priester zu dem Zeitpunkt, er ist Diakon. Diakon ist so eine Art Mini-Priester. Die dürfen schon ganz viele Sachen in der Kirche, aber die dürfen zum Beispiel keine Messe feiern. Sie dürfen Wortgottesdienst feiern, aber sie dürfen nicht die Wandlung machen. Egal, das ist ein bisschen kompliziert, dir das jetzt alles zu erklären.
Egal, ich kann mir das wohl lebhaft vorstellen.
Genau. Und jetzt fällt mir übrigens noch was ein, das hat nichts damit zu tun, aber ich sag's trotzdem, okay? Ich hatte mal in Abu Dhabi ein Gespräch, und du erinnerst mich jetzt immer daran. Der Papst war in Abu Dhabi und in Abu Dhabi, das war das erste Mal in der Geschichte, dass ein Papst, das war Papst Franziskus, auf der arabischen Halbinsel einen Gottesdienst gefeiert hat. Das hat es in der Geschichte der Kirche noch nie gegeben. Nie war ein Papst auf der arabischen Halbinsel. Das war der erste in Abu Dhabi. Und abends, als wir sitzen im Sendezentrum und bereiten das vor, und da kommt eine Kollegin und sagt, ich arbeite fürs Fernsehen von Abu Dhabi. Eine unheimlich attraktive Frau, genau wie du. Eine wahnsinnig attraktive Frau. Gott, und die sagt dann zu mir, ich muss morgen moderieren. Und stimmt das, dass der Papst während der Messe Blut trinkt? Nein, das stimmt natürlich nicht. Und isst der Fleisch? Nein. Und gesagt, das ist also symbolisch. Und dann hat sie gesagt, tu mir doch mal Gefallen, ich habe davon keinen blassen Schimmer. Kannst du dich morgen während der Messe nicht neben mich setzen? Weil der sonst steht dann ja auf und dann singt er auch was und hebt was hoch. Und wieso macht er das? Und ich gesagt, mach dir keine Sorgen, ich mach das. Also habe ich dann auch mit ihr gemacht. Wir haben dann diese Messe zusammen gemacht. Und sie hat mich dann, weil sie eine sehr nette junge Frau war, hat sie sich mich dann abends in einen Jazzclub eingeladen in Abu Dhabi. Da gab es auch leckeres, kühles Bier, das wusste ich gar nicht. Aber egal, jetzt schweife ich ab, darum geht es ja gar nicht.
Das ist ja wirklich, ja, wo wolltest du denn eigentlich hin? Wolltest du mir über das Leben des Papstes erzählen.
Ja, genau. Also
und jetzt sitzen wir in Abu Dhabi und trinken Bier. Aber gut.
Genau, ja, es war sehr schön in dem Jazzclub, auf jeden Fall. Gut. Dieser gute Mann wächst also in Chicago auf, geht in diese Schule, tritt in den Orden ein und erweist sich als ein wirklich brillanter Kopf. Deswegen schicken seine Chefs ihn nach Rom. Und dort wird er Diakon. So kam das. Ja. Ich wollte dir erklären, Diakon, ein bisschen kleiner Priester. Und für wen arbeitet dieser Diakon? Ja, für Johannes Paul II. Der war schon bei Papst Johannes Paul II. Diakon. Und er erinnert sich in seinem Leben an das Attentat 1981 auf dem Petersplatz. Da hat er für den Papst in den Stunden, als man dachte, der würde sterben, gebetet. Und kurz darauf, im Jahr darauf, ist er zum Priester geweiht worden in der Santa Monica Kapelle. Also das ist direkt neben dem Vatikan. Also wenn du mal irgendwann mal endlich kommst, dann gehen wir dahin.
Wir haben ja das, ganz wir kleine Programmpunkte. Ich muss 6 Wochen lang kommen, wenn wir alles angucken, was du mir jetzt hier seit 20 Tagen erzählst. Ja, egal.
In dieser Kirche, und darüber wohnt er als Student. Das ist als Student. Der Studentenzeit, die er hatte, die war jetzt nicht so dramatisch mehr. Früher, ungefähr 10 Jahre vorher, sind die Seminaristen noch eingeschlossen worden. Das heißt, die mussten abends um 10 oder so zu Hause sein und dann war Schluss. Das ist bei ihm nicht mehr. Das hat sich bei den Augustinern zu dem Zeitpunkt schon geändert. Die haben also einen Schlüssel. Die können eigentlich kommen und gehen, was sie wollen. Ist auch ein eher lustiges, das ist jetzt nicht so ein lustiges Studentenleben, wie wahrscheinlich deins war. Nee, stelle
ich mir nicht so richtig witzig vor. Und ich brauche auch gar nicht zu fragen, ob Damenbesuch erlaubt war, also oder was auch immer. Ja,
nein, also Damenbesuch war bestimmt nicht erlaubt. Aber wie gesagt, die hatten ja also auch vor allem, weil die ja zum Augustinerorden, das ist ja ein Bettelorden, ist wahnsinnig wenig Geld.
Ja, klar.
Also der hatte ja nur damals etwa 70 Euro Taschengeld im Monat.
Ja, jetzt hat er auch nur 120 zuletzt, habe ich ja erfahren.
Jetzt hat er 120, genau.
Ich habe gestern viel drüber nachgedacht.
Aber weißt du, wenn du Student bist und hast zwar Wohnen und Schlafen gratis, aber 70 Euro, das ist echt nicht viel.
Das sind keine großen Sprünge, nee.
Da gehst du nicht oft auf eine Party und da kannst du auch nicht viele Saufgelage machen, weil dann das geht Geld ganz schnell weg.
Aber wie ist er denn jetzt zum Friedenspapst jetzt geworden? Also Peru irgendwann, habe ich nur gelesen, wann war das
ja,
denn?
Ja, super Frage, genau. Er ist dann, hat sich dann sozusagen seinen Lebensweg völlig verbaut, weil er zurück nach Amerika gegangen ist. Da war er ein brillanter Professor und hat dann diesen Schritt getan und hat gesagt, ich gehe in die Mission nach Peru.
Aber man schon, was das ausgelöst? Also es gibt ja oft so Auslöser im Leben von den Menschen, die haben irgendwas gesehen, gehört, keine Ahnung, und auf einmal sagen sie, ich muss was anders machen. Weiß man das schon?
Nee, das hat damit gar nicht so viel zu tun. Nein, aber bei Augustinern ist Mission üblich.
Okay.
Das ist jetzt nicht so, dass es ein Einzelfall ist. Also das ist bei Augustinern ganz normal, dass man bei jungen Mönchen sagt, möchtest du nicht mal in die Mission? Die haben jede Menge Missionen auf der ganzen Welt.
Aber ganz kurz, Mission bedeutet, ich gehe irgendwo hin und erkläre den Leuten, unser Glaube ist am besten und ihr müsst alle katholisch werden. Verstehe ich das richtig? Missionieren? Oder ist Mission eher, wir gehen dahin und helfen euch, weil es euch nicht so gut geht wie uns?
Genau.
Und ist egal, was ihr glaubt.
Ja, also die sind natürlich, die Idee der Mission ist, dass du die Leute nicht zu irgendeinem, also wir machen keine, das hat Franziskus auch immer wieder gesagt, wir machen keine Seelenräuberei.
Okay, also.
Sondern wir gehen dahin, leben denen was vor, bauen Krankenhäuser, Schulen, Waisenheime und wenn die dann den Glauben gut finden, ist gut. Und wenn sie nicht gut finden, lassen sie es eben bleiben.
Okay, gut, dann bin ich ja noch ganz freundlich gestimmt.
Und diese Entscheidung, in die Mission zu gehen nach Peru, war sozusagen auch das gleiche wie ein Schuss in den Kopf, weil. Damit war der gute Mann erledigt. Aus einem ganz einfachen Grund, weil zu dem Zeitpunkt die beiden Päpste, sowohl Johannes Paul II. Als auch Benedikt XVI., sahen die Mission in Lateinamerika äußerst kritisch. Mhm. Äußerst kritisch. Also Johannes Paul II. Hat das schon immer gesagt, das sind alles Kommunisten. Mhm. Weil, wie gesagt, die Missionare, vor allem die Augustiner, aber auch die Jesuiten, hielten an diesem Grundsatz der Theologie der Befreiung fest. Und der Grundsatz ist ganz einfach, die Menschen werden nicht arm geboren, sondern durch das System arm gemacht. Mhm. Also wenn der Lateinamerikaner, der in Peru geboren wäre, Zugang hätte zu den Ressourcen des Landes, die sich in Wirklichkeit aber 0,01% der Bevölkerung teilen, dann wären die alle nicht so arm.
Klar.
Schuld ist das System. Und einige Priester sind dann auch in dieser Zeit, haben dem bewaffneten Kampf zugestimmt. Er hat gesagt, wir brauchen eine Revolution mit Gewehren. Das haben die auch theologisch begründet. Die haben gesagt, also es ist ganz einfach, Thomas von Aquin, brillanter Kirchenlehrer, hat gesagt, wenn es eine Situation der Sünde gibt, wo man immer wieder gesündigt wird, wenn man die mit einer Revolution, einem Krieg in eine Situation verwandeln kann, dass weniger gesündigt wird, dann ist der Krieg okay. Und die Priester in Lateinamerika haben gesagt, also passt mal auf, dadurch, dass die Menschen hier verhungern, an Krankheiten sterben, weil sie sich keine Medikamente leisten können, auf der Straße überfahren werden, weil sie keine Jobs haben. All das ist ein System der Sünde. Und wenn wir dieses System gesellschaftlich umwandeln, dann ist weniger Sünde. Deswegen ist der bewaffnete Kampf okay.
Also so ähnlich hat Gregor das, oder wie hieß denn Papst von vorhin ja auch gesagt? Bewahre die Menschen von noch mehr Sünde. Und dann, also immer wieder eine interessante Argumentation. So lässt sich natürlich alles verargumentieren, jedes töten.
Auf jeden Fall, das war damals da und deswegen war dieser Bürgerkrieg in Peru. Es gab eine bewaffnete Fraktion da, die hießen Setiero Luminoso. Die müssen mehr als 20.000 Menschen in diesem Bürgerkrieg umgebracht haben. Mhm. Also das war ein ganz schrecklicher Bürgerkrieg. Mhm. Und für unseren Papst Robert Francis Prevost muss diese Erfahrung eines Landes, das eigentlich in einem Dauerzustand des Krieges war. Und er hat das ja mitgekriegt, weil das betraf ja nicht die Leute, die in ihren dicken Villen sitzen und irgendwie 500 Mann Wachmannschaft hatten,
sondern
damit
die,
sie dann
nichts haben. Ja.
Genau, die sowieso nichts haben, abgeschlachtet werden, im Dschungel sterben. Das waren ja Leute, um die sich Prevost gekümmert hat. Der hat ja diese Auswirkungen des Dauerkrieges immer wieder vor Augen gehabt. Und aber wie gesagt, der Vatikan sah in den Jungs, die so drauf waren, eher Feinde. Mhm. Die haben gesagt, also das sind alles Kommunisten. Mhm. Also die wollen eine Umverteilung.
Irgendwo im Dschungel und hier nicht in unseren schönen Gemächern. Ja.
Genau, die sind also gefährlich. Mhm. Die unterhöhlen den Glauben. Wie gesagt, Prevost war erledigt. Kein Mensch hätte einen Pfifferling auf den gesetzt.
Und wie ist er dann von da aus wieder?
Dann tritt Ratzinger zurück und Franziskus wird gewählt.
Ja.
Und jetzt ändern sich plötzlich die Karten komplett, weil der ist selber aus Lateinamerika. Mhm. Und der kennt ganz genau die Verhältnisse. Und als ich Franziskus kennengelernt habe, 2007, da war das sein Anliegen. Das hat er immer wieder gesagt. Er hat gesagt, wir lassen uns in Lateinamerika von Rom nicht reinreden. Das ist unser Land und wir wissen, wie es hier am besten geht. Und wir müssen an der Seite der Armen stehen. Und alle, die mit der Theologie der Befreiung zu tun hatten, sind nicht von vornherein Verbrecher.
Okay, aber Franziskus war jetzt in Sachen Frieden ja nicht so laut wie jetzt Leo. Also er war eher so für die Armen, was ja auch wichtig ist, aber er hat ja jetzt nicht so gleich den Weltfrieden so sich sozusagen unter
Stimmt,
den Nagel gerissen.
Stimmt, du hast recht. Ja, du hast recht. Also das hat Franziskus auch immer wieder gesagt, den Krieg geht auch keiner was essen.
Das ist jetzt
aber
richtig gerade.
Das ist, aber die beiden haben eine Leidenschaft gemeinsam, also Leidenschaft, so vielleicht, wenn ich mit dir über Leidenschaft rede, das ist vielleicht besser, wenn ich nicht mit dir über Leidenschaft rede. Also es geht darum, dass die beide einen Mann verehrt haben, der am Altar erschossen worden ist in San Salvador. Der hieß Romero, Oscar Romero, und Oscar Romero war für die Kirche Lateinamerikas auch für Robert Francis Prevost, ein Held, weil der hat sich gegen das faschistische Regime dort gerichtet. Mhm. Die Faschisten haben ihn am Altar erschossen. Und dann hätte man ja denken können, dieser Held der Theologie der Befreiung wird irgendwann mal selig oder heilig gesprochen. Aber beide Päpste haben sich geweigert. Das heißt, während ein Priester, der in Polen von der kommunistischen Junta erschossen wurde, der wurde sofort heilig gesprochen, hat man diesen Bischof Romero, hat sich Johannes Paul II. Nicht um den gekümmert und Josef Ratzinger auch nicht wirklich mit Nachdruck. Aber dieser Mann und dieser Held, das war ein Held der Theologie der Befreiung, und den hat Franziskus heilig gesprochen. Und das fand unser Robert Prevost ganz toll. Ja, also okay. Dass die beiden sind sich
Bob.
Da...
Nennen wir ihn einfach Bob.
Bob, ja. Richtig, ja. Bob, so heißt er dann ja. Also Bob kommt, macht dann ab dem Zeitpunkt, wenn Franziskus Papst ist, der schubst den sozusagen die Karriereleiter hoch. Also der braucht nicht klettern, sondern der wird sofort Bischof. Der wird
verleiht
so,
ihm Flügel.
Ja, der wird Bischof, wird zurück nach Rom geholt, wird Kardinal, wird dann in die wichtigste Kongregation gesetzt, die es überhaupt gibt, nämlich die Bischofskongregation. Die Bischofskongregation ist so wichtig, weil da hast du nur Ärger. Weißt du, mit einem Bischof, der dir keinen Ärger macht, da hat die Bischofskongregation nie was zu tun, sondern der muss irgendwas ausgefressen haben, keine Lust mehr haben, irgendwelche massiven Probleme haben. Dann ist die Bischofskongregation damit zugange und sie muss die neuen Bischöfe der Welt natürlich dem Papst vorschlagen. Das ist eine ganz wichtige Kongregation. Da holt ihn Franziskus hin und gibt ihm dann den entscheidenden Kick, der ihn dann schließlich zum Papst macht. Nämlich, es gibt, habe ich ja schon erklärt,
genau,
diese drei Kategorien der Kardinäle.
Klassen, genau.
Genau, der wird Kardinal, Bischof.
Klassenpatienten, Privatpatienten und Privatpatienten mit Zahnzusatzversicherung sind dann die ganz oben. Genau.
Genau, und der kommt dann in diese Kategorie und macht sozusagen eigentlich, wenn Franziskus nicht gewählt worden wäre, sondern wieder ein konservativer Papst, wäre Bob versauert im Busch.
In Peru noch immer irgendwo unter dem Baum. Okay, und jetzt ist er Papst. Also ich muss ja sagen, bisher gefällt er mir gut. Du weißt ja, wie kritisch ich ganz am Anfang war. Lauter alte Männer wählen irgendeinen alten Mann und sagen Stellvertreter und so. Aber wenn ich mir jetzt weltweit diese alten Männer angucke, die an der Macht sind, wenn ich mir so einen Trump angucke, Milei, Orban und so weiter, da bin ich jetzt richtig froh, dass wir da so einen Leo haben. Auch wenn er politisch, glaube ich, nicht so viel bewirken kann. Das musst du mir mal erklären. Was kann da jetzt wirklich bewirken? Aber zumindest ist er jetzt laut. Und er hat, glaube ich, mit Zelensky schon heute gesprochen. Ne? War das gestern? Ich weiß gar nicht.
Ich will damit sagen, also darf ich noch einen Satz zur Politik sagen?
Na, bitte. Wir müssen noch Zuschauerfragen, Zuhörerfragen beantworten. Aber sag noch
einen Satz. Ganz schnell.
Ja.
Natürlich, in demokratischen Ländern können Päpste Wahlen entscheiden. In Mexiko, in den USA, in Ländern, in denen es eine große katholische Bevölkerung gibt, ist das Wort eines Papstes wichtig. Okay. In Wahlkämpfen ist das wichtig. Wenn ein Papst sich mit seiner Position gegen einen Präsidenten stellt, ist es in vielen Ländern sehr schwierig, eine Wahl zu gewinnen.
In den USA gibt es nicht viele Katholiken, oder?
In den USA gibt es nicht viele Katholiken, aber es sind immer noch eine ganze Menge und es ist immerhin eine Power Group. Und wenn es wie in den USA so knapp bei den Wahlen zugeht, wie in den vergangenen Jahren, dann ist es 14% der Bevölkerung nicht auf seiner Seite zu haben. Das ist ein Problem.
Da hast
also deswegen,
auch wieder recht, ja.
Ich glaube, dass die Jungs sich schon ziemlich genau überlegen, ob sie sich mit einem Papst anlegen. Aber jetzt lass uns doch zu der Zuhörerfrage
kommen. Ja, Sonja aus Wien hat uns geschrieben. Erstmal wollte sie wissen, wie das denn so ist, wenn jetzt mal jemand ein Haustier hätte von den Kardinälen und dann wird der Papst. Darf er so sein Haustier dann mitnehmen in den Vatikan? Fand ich eine spannende Frage. Erstmal, gibt es da überhaupt irgendwo Tiere? War nicht in einem Konklave-Film, liefen da nicht immer Schildkröten rum, die also, dem Papst gehörten? Das war jetzt Hollywood, ne?
Nein, das stimmt. Die Schildkröte gibt's.
Ach was?
Die ja. Schwittkröte gibt's wirklich. Also ich weiß, das in dem
Konklave. Du kennst sie natürlich persönlich.
Ja, natürlich.
Ja, ne.
Also die, das kam so. Wir waren mit Benedikt dem 16. in Afrika. Und in Afrika wollte er einen Stamm besuchen der Pygmäen. Pygmäen sind kleine Menschen.
Ja, das weiß ich wohl.
Und Pygmäen haben als Delikatesse Schildkröten. Die murksen sie ab und essen sie. Und als Zeichen der Wertschätzung, als die Pygmäen den Papst getroffen haben im Busch, haben sie meine Schildkröte geschenkt. Und
genau,
haben
gesagt, als Snack für die Heimreise.
Richtig, das ist unsere Delikatesse. Und jetzt hat aber Josef Ratzinger die nicht geköpft und auch nicht köpfen lassen, sondern hat gesagt, also die Schildkröte, die nehmen wir mit. Die ist aber in dem Konklave-Film, kommt sie mit nach Rom. Das ist nicht so gewesen.
So.
In Wirklichkeit, wir haben die Schildkröte mitgenommen im Flugzeug bis zur nächsten Station und dort hat er sie in der Nunziatur gelassen. Die ist in Wirklichkeit in der Nunziatur geblieben. Die ist nie mit nach Rom gekommen.
Muss die auch im Zölibat leben oder hat sie noch eine andere Schildkröte dazu gekriegt?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, es war, also ich, wann ich mich erinnere, waren in dem Körbchen zwei Schildkröten.
Ach gut, na siehst
aber
du,
ob das
doch.
Männchen oder Weibchen waren, weiß ich nicht.
Gut, okay, das war also das. Aber wir waren immer noch nicht beim, wir sind heute ein bisschen drüber über der Zeit, aber das, ich glaube, man hört uns weiter zu.
Das, also, das Haustierproblem hat sich tatsächlich nochmal gestellt, weil Josef Ratzinger hatte Katzen.
Ach was, das war
ja Katzen, der hatte Katzen. Der hatte Katzen, weil seine Kongregation, das Gebäude, in dem er gelebt hat, ist an einer großen Kreuzung. Eine Riesenkreuzung, um ehrlich zu sein. Da werden immer wieder Katzen angefahren. Und der hat die immer aufgepäppelt.
Oh.
Also wenn man in den Garten von Josef Ratzinger kam, gab es jede Menge Katzen, die haben noch alle Namen. Und als er dann in den apostolischen Palast gezogen ist, hat er sie aber nicht mitgenommen. Also ich würde mal sagen, bei Haustieren.
Aber so ein Hund gibt es da jetzt nirgends. Hunde sind nicht
erlaubt.
Nein,
Hunde dürfen gar nicht in den
Hunde
Vatikan.
Und Frauen müssen draußen bleiben.
Frauen, wenn sie Nonnen werden, können rein. Das ist kein Problem.
Nein, ich will da jetzt auch nicht drauf. Wir haben keine Zeit dafür. Aber Sonja hatte noch eine Frage. Nämlich der Freund von Sonja wollte wissen, was ist denn, wenn der Papst mal so richtig ausschlafen will? Und er hat jetzt auch keinen Termin am Morgen. Darf der dann ausschlafen?
Nicht. Nein, das geht nicht. Das geht ganz einfach nicht. Aus einem ganz simplen Grund. Der Papst ist Mönch und er lebt nach der mönchischen Regel des heiligen Augustinus. Das heißt, die Nacht ist zum Frühgebet, der Laudes vor vorbei. Wenn man das, sagen wir mal so, sehr, sehr weit auslegt, könnte man sagen, okay, halb acht wird gebetet, aber später.
Also er müsste schon echt sich so einen richtigen Männerschnupfen
mal einfangen,
dass er sagt, ich bleib mal jetzt mal liegen oder so.
Also ich glaube, der wird das Frühgebet, halb acht ist wirklich schon sehr, sehr flexibel. Ich glaube, der wird das Frühgebet wie die alle anderen auch wieder auf 6 Uhr morgens legen.
Das ist auch hart, ja.
Ja, ausschlafen ist ganz schlecht. Das war immer ganz schlecht.
Ich habe mich dann noch gefragt, wird denn so ein Papst nicht auch mal krank? Ich habe heute diese Bilder gesehen, wo der überall Hände schüttelt da irgendwie. Ich weiß nicht, wem er alles heute bei euch die Hände geschüttelt hat. Und dann diese ganzen Viren, so seit Corona bin ich da immer so ein bisschen, denke ich, oh.
Aber also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war bei Franziskus immer total überrascht, dass er auch während der Pandemie Hunderte von Händen geschüttelt hat, aber der hat nie was bekommen.
Immunsystem einfach gesponsert von oben.
Oder aber, das wollte ich gerade sagen, vielleicht gibt es ja jemanden im Himmel, der nicht will, dass der Papst
krank
wird.
Siehst du. Genau. Haben wir das auch wieder geklärt. Ach Mensch. Ja, was ist morgen los eigentlich?
Ja. Morgen, das weißt du doch, müssen wir unser nächstes Geheimnis auspacken. Du weißt doch, bei uns ist so ein bisschen immer wie zu Weihnachten. Ich bringe doch morgen was Neues mit selbstverständlich.
Schon wieder?
Weil jetzt geht es ja darum, dass er langsam seine Wohnung vorbereitet.
Genau.
Und warst du da schon mal?
Ich? Keine Ahnung. Ja. Woher soll ich denn wissen, ob ich schon mal in seiner zukünftigen Wohnung war, wenn ich die noch nicht mehr kenne?
Siehst du, du warst doch nicht, aber ich war in der Wohnung
natürlich
schon mal. Und ich kann dir morgen mal erzählen, wie sieht's in der Wohnung des Papstes eigentlich aus?
Was für Bettwäsche?
Möbel, Bettwäsche. Wie sieht's in der Küche aus? Was sind da für Küchenmaschinen? Herd? Was ist da für eine Kaffeemaschine? Was ist das für ein Kühlschrank?
Hat so ein Papst eigentlich Hausschuhe?
Es gab Päpste, die hatten, das ist eine bisschen seltsame Frage, weil die hatten sozusagen vom Berufswegen Hausschuhe.
Ach so.
Weil der Papst trug immer Pantoffeln. Deswegen auch diese roten Schuhe. Der Papst trug römischen Kaiser Pantoffeln. Und wenn man ihm die Ehre erweisen wollte, hat man diesen Pantoffel geküsst. Der Pantoffelkuss war der übliche Segensgruß der
Aber
wenn man einem Papst seine Ehre erweisen muss, hat man seinen Pantoffel geküsst.
Aber es ist einfach wegen der ganzen teuren Böden, damit man die nicht so abschleift mit den...
Nein, der hat sich ja tragen lassen. Oder deswegen musste der ja nicht zu Fuß gehen. Deswegen hat er ja Pantoffeln.
Oder was, damit er schnell anziehen kann, weil er nicht mehr so bücken kann. Oder
nein, dieser Papst hat ja schwarze Lederschuhe, der hat keine Pantoffeln.
Okay.
Aber ja, wie gesagt, morgen erzähle ich dir, machen wir einen Rundgang durch die Wohnung.
Ich werde verrückt. Ich freue mich.
Ist das nicht toll?
Ich freue mich auf morgen. Ich kann es kaum erwarten.
Siehst du, mach's gut, meine Liebe.
Tschüss.
Das war der Andreas Englisch Podcast.
Konklave 2025.
Von und mit Andreas Englisch und Heike Kleen. Aufnahme und Postproduktion: Das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin. Ausführender Produzent: Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.